ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. In den Alpen sieht es teils aus wie im Winterwunderland. Aber allein im österreichischen Bundesland Salzburg sind 41.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. An den Bergen drohen immer wieder gefährliche Schneeabgänge. Als im bayerischen Balderschwang in den 50er Jahren eine Lawine ins Tal donnerte, wurde auch ein Hotel überrollt. Und nun traf es genau dieses Hotel wieder. Ein lautes Donnern kündigte die weiße Wucht an. Es ging am Ende glimpflich aus, war dieser Wellnessbereich doch vorsorglich gesperrt worden. Doch dieses Bild zeigt, was der Schnee anrichten kann. Viele Einheimische und Touristen in Bayern und Österreich befürchten weitere Lawinen. Till Rüger über die Schneemassen, die eine Bedrohung bleiben.
Nach dem starken Schneefall droht nun der Schneebruch. Unterwegs mit einer Einsatzgruppe der Lawinenwarnkommission zwischen Schwarzenberg und Dornbirn in Vorarlberg. Abbrechende Äste oder umstürzende Bäume verletzen oder töten bei diesem Wetter oft mehr Menschen als die großen Lawinen, sagen Forstexperten.
Also wenn ein Ast mit 10, 20 Zentimeter Durchmesser oder ein Wipfel von 20 Meter herunterfällt, das kann absolut tödlich sein.
Sorglose Schneewanderer oder Spaziergänger seien derzeit in den Alpen besonders gefährdet. Auch in Bad Ischl im Salzkammergut macht sich die Lawinenwarnkommission inzwischen mehr Sorgen um die tiefer liegenden Gebiete. Wie fast überall setzt sie sich auch hier aus Bergrettern, Alpinpolizisten und Bergführern zusammen, die die regionalen Besonderheiten schon seit vielen Jahren kennen. Auf ihre Erfahrung kommt es an, denn das inzwischen einsetzende mildere Wetter mit Regen verschärft die Bedrohungslage auch in den tief verschneiten Tallagen.
Man sieht am Beispiel hinter mir sehr gut, was das derzeitige Problem ist. Die Gleitschneelawinen unter 1600 Meter Seehöhe, die aufgrund der Witterung und der Feuchte exponierte Straßen und Wege erreichen können. Und hier ist es besonders wichtig, diese Bereiche im Auge zu behalten.
Solche Gleitschneelawinen reißen dann selbst im flacheren Gelände ganze Hänge mit. Der feuchtschwere Schnee gleitet auf dem noch immer tiefgefrorenen Boden wie auf einer Rutschbahn. Ähnliches ist wohl auch hier passiert, in Balderschwang im Allgäu. Eine Lawine traf in den frühen Morgenstunden das Hotel Hubertus in dem bayerischen Wintersportort.
So um 10, 20 nach 5, da hat es zuerst so gegrollt, wie wenn ein Panzer auf einer Straße wäre. Und dann ist die Lawine gekommen, hat das Haus getroffen, man hat den Luftzug gespürt. Ganz in der Nähe hinter uns, da hat es sogar die Fenster eingedrückt, also es war Schnee in den Zimmern.
Wir haben einen Temperaturanstieg, die Niederschläge kommen als Regen und das durchfeuchtet die Schneedecke und dadurch wird der Schnee extrem schwerer. Und dann kommt es halt zu den klassischen Selbstauslösungen, die in größeren Ausmaßen auch sein können.
Die Nassschneelawine mit einer Breite von 300 Metern drückte Fenster und Türen ein. Schnee drang weit ins Gebäude, zerstörte mit aller Gewalt den Saunabereich im Erdgeschoss. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei auch deswegen niemand, weil die Lawinenwarnkommission einen Tag zuvor die Evakuierung empfohlen hatte.
Keine 24 Stunden mehr bleiben bis zur historischen Entscheidung morgen im britischen Parlament. Brexit mit oder ohne Deal? Das ist dann die Frage. Und bis heute waren der Worte darüber immer noch nicht genug gewechselt. So war es der letzte Versuch der britischen Premierministerin Theresa May, die Abgeordneten doch noch zu überzeugen vom ausgehandelten Brexit-Vertrag mit der EU. Denn bei einem Austritt ohne Abkommen drohe ein Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs. Und trotzdem, das Raunen ist seit Wochen hörbar. May werde es nicht schaffen, morgen im Parlament zu gewinnen. Das ficht viele im Land überhaupt nicht an. Für sie bleibt ein Nein zur EU nun mal ein Nein, egal zu welchen Bedingungen. Und in der kleinen südenglischen Hafenstadt Ramsgate sehnen sie sich geradezu nach einem Aufschwung nach dem Austritt. Juli Kurz berichtet.
Die besseren Tage hat Ramsgate längst hinter sich. Einst kam Königin Victoria in das Seebad am Ärmelkanal. Wie gesagt, früher einmal. Die Stadt verschlafen, nur der Bürgermeister in Aufbruchstimmung.
Morning, ladies.
Ein Brexit-Befürworter, wie im Übrigen die Mehrheit in der Hafenstadt. Sehen Sie, das ist unser Hafen. Die Lotsenboote sind bereit. Alles ist bereit. Für Arbeit, für Investitionen. Boote, Yachten, alles, was Sie brauchen.
anything you want.
Seit 2013 liegt der Hafen brach. Die Fährlinie zwischen Ramsgate und Ostend in Belgien wegen Verlust eingestellt. Jetzt aber soll sie reaktiviert werden. Im Falle eines Ausstiegs ohne Deal soll sie als Ausweichroute dienen, falls es zu Lieferengpässen kommt, durch Zollchaos in Dover. Das zumindest die Pläne der Regierung. Nur ist der Hafen zu eng für die meisten Handelsschiffe, die Verkehrsanbindung schlecht. Das ist eine Fantasievorstellung. Das ist wie des Kaisers neue Kleider. Der Kaiser ist unser Verkehrsminister und die Kleider sind dieser Hafen. Der Kaiser sieht einfach nicht, dass dieser Hafen nackt ist und keinerlei Ausstattung hat, ein internationaler Hafen zu werden. Der Hafen nicht einsatzbereit, genauso wenig wie die beauftragte Reederei. Diese hatte, Achtung, noch nie ein Schiff im Einsatz. Das hatte Steve mit seiner Rumskater Bürgerinitiative bereits vor längerem rausgefunden. Für den Verkehrsminister kein Argument, die rund 14 Millionen Pfund würde das Unternehmen eh erst bekommen, wenn geliefert werde. Derweil probt die Regierung weiter Chaos-Szenarien für den ungeordneten Ausstieg. Vergangene Woche ebenfalls Schauplatz Ramsgate, diesmal der Flughafen, auch er bankrott. Hier wird der Rückstau von Dover geprobt, mit 89 Lastwagen ein Bruchteil des Verkehrs. Der Spott lässt nicht auf sich warten, Ramsgate, die Hafenstadt der missglückten No-Deal-Vorbereitungen. Unsere Stadt wurde hier ausgenutzt. Diese Vorbereitungen sollen doch nur die wenigen harten Brexiter befriedigen, die wirklich an eine No-Deal glauben. Alle anderen denken doch sowieso, was für ein Quatsch. Den Hotelbesitzern in Ramsgate wäre deutlich wichtiger, endlich Klarheit zu haben. Die Einnahmen gehen wegen der Brexit-Unsicherheit seit Monaten zurück. Von dem Brexit-Chaos lässt sich der Bürgermeister natürlich nicht aus der Ruhe bringen. Ihm wäre auch ein Ausstieg ohne Deal recht. Dann nämlich wäre das verschlafene Ramsgate wirklich wieder in aller Munde. Als Hafenstadt des No-Deals.
Annette Dittert in London. Was ist denn im Moment das wahrscheinlichste Szenario? Sollte Premierministerin May die Abstimmung morgen verlieren?
Ja, das wahrscheinlichste Szenario ist erstmal, dass sie tatsächlich verliert morgen. Danach sieht es weiterhin aus heute Abend. Normalerweise würde eine Premierministerin oder ein Premierminister dann zurücktreten. Aber es sind eben keine normalen Zeiten. Und May, so wie sie gestrickt ist, hat angekündigt, dass sie dann mit einem Plan B zurückkommen wird, mit einem zweiten Versuch. Dafür müsste sie dann mit Brüssel noch einmal nachverhandeln. Und dafür wiederum ist es entscheidend, wie hoch sie verliert. Denn wenn sie eine vernichtende Niederlage einfährt, dann wird Brüssel wenig motiviert sein, ihr da noch einmal zu helfen. Denn dann hat ein Plan B ja sowieso kaum Chancen.
Was passiert denn, wenn Theresa May auch mit einem Plan B scheitern sollte?
Dann ist es die Stunde der Opposition. Dann müsste Jeremy Corbyn, der Labour-Führer, mit seinem schon lange angekündigten Misstrauensvotum kommen. Wenn er das gewinnt, dann könnte es zu Neuwahlen kommen. Wenn er es verliert, dann müsste er sich für ein zweites Referendum einsetzen. So hat es der Labour-Parteitag im letzten Herbst beschlossen. Aber auch da ist es nicht klar, ob es dafür eine Mehrheit wirklich geben wird. Und wenn das alles nicht zustande kommt, dann läuft die Situation tatsächlich auf einen ungeregelten Brexit, auf den sogenannten No-Deal hinaus. Denn das ist das, was automatisch passiert, wenn man sich bis zum 29. März auf nichts geeinigt hat. Und im Moment sieht es tatsächlich so aus, als ob es im Parlament keine klare Mehrheit für nichts gibt. Das Parlament ist, wenn man so will, genauso zerstritten, zerrissen und paralysiert wie das ganze Land. Wenn man so will, eine tragische Situation vor einer der wichtigsten Abstimmung in der jüngeren britischen Geschichte.
Dankeschön, Annette Dittert in London. Ja, was wäre, wenn? Diese Frage stellt sich beim Brexit ununterbrochen. Und mit dieser Unsicherheit müssen auch deutsche Unternehmen umgehen. Denn eine echte Notsituation könnte entstehen. Großbritannien ist einer der wichtigsten Exportmärkte für Deutschland. Viele Firmen haben dort einen Sitz. Der Handel zwischen den beiden noch EU-Partnern, er hat eigentlich Tradition. Jetzt müssen die Deutschen sich auf alle Eventualitäten vorbereiten. Barbara Jung und Stella Peters berichten über die hiesige Wirtschaft, die versucht, einen Ausweg zu finden oder sogar von der vertrackten Situation zu profitieren.
Ständig neue Kollegen. Allein in den vergangenen Wochen haben in dieser Zollagentur in Hamburg 10 neue Leute angefangen. Die Firma von Thorsten Porath unterstützt kleine und große Unternehmen dabei, ihre Zollangelegenheiten abzuwickeln. Wenn der harte Brexit kommt, müssen allein für deutsche Firmen 10 Millionen zusätzliche Zollanmeldungen bearbeitet werden.
Der Brexit ist für alle eine Katastrophe, insbesondere auch für Europa. Aber für uns als Unternehmen, als Zolldienstleister sind wir die einzigen, gemeinsam mit Beratern und später vielleicht auch Rechtsanwälten, die davon profitieren werden.
Zurzeit hat er in Hamburg 50 Mitarbeiter. Am liebsten würde er noch einmal 50 einstellen, denn er glaubt, wenn ein ungeregelter Brexit kommt, werden viele deutsche Firmen überfordert sein. Auch Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft stützen diesen Eindruck. Eine Umfrage aus dem November zeigt, mehr als 70% der Firmen, die vom Brexit betroffen sind, sind darauf wenig oder gar nicht vorbereitet.
Das mag daran liegen, dass die Unternehmen auch letztlich nicht genug informiert sind. Das mag daran liegen, dass sie einfach keine Zeit haben, sich vorzubereiten, weil es doch sehr komplex ist, die Thematik. Oder einfach, dass sie gehofft haben, dass es doch zu einer Einigung kommt.
Große deutsche Firmen wie Otto, Beiersdorf oder Airbus bereiten sich wohl auf den Brexit vor. Darüber sprechen wollen sie aber nicht. Von mehr als 10 angefragten Konzernen sagen nur wenige für ein Interview zu. Der Technikhersteller Philips produziert in Hamburg Röntgengeräte und exportiert diese auch nach Großbritannien. Was ist Philips Strategie für den Brexit?
Wir haben uns je nach Ausgang des Brexit für jedes Szenario eine Lösung überlegt, die auch sinnvoll ist und sinnvoll für Philips global in Zusammenarbeit mit dem britischen Markt. Und entsprechend werden wir reagieren und sind daher wirklich seit vielen, vielen Monaten da auch vorbereitet.
Wie diese Vorbereitung konkret aussieht, sagt aber auch Philips nicht. Thorsten Porath beobachtet die Entscheidung im britischen Parlament ganz genau und er hofft, dass der morgige Dienstag endlich Klarheit bringt. Kommt der Brexit? Und wenn ja, wann und wie?
Wenn dann am Mittwoch nicht die Telefone heiß klingeln, weiß ich nicht, was noch passieren muss. Dann muss wahrscheinlich der Brexit erst da sein.
Wer am Ende zu den Gewinnern oder Verlierern zählt, ist noch völlig unklar.
Die Industrie und der Brexit. Ein Kommentar von Sabrina Fritz vom Südwestrundfunk.
Kennen Sie die Kurbelwelle des Mini? Sie ist inzwischen ziemlich berühmt, so eine Art Jet-Set-Ersatzteil. In Frankreich geboren, dann in England und Österreich weiterverarbeitet, bis sie dann am Ende wieder in Oxford, England landet, wo sie endlich unter einer Mini-Kühlerhaube verschwindet. Mehrere tausend Kilometer legt die Kurbelwelle auf ihrem Zickzackkurs durch Europa zurück. Für den Autohersteller ist das die angeblich günstigste Lösung. Ob das auch für die Umwelt und den Verkehr gilt, wage ich zu bezweifeln. Mal schnell ein Flugzeugteil, eine Krabbe oder einen Brezelrohling von A nach B zu fahren, ist aber das Herzstück des freien Warenverkehrs in der EU. Dieser wird nun in Stocken geraten, wenn der Lkw-Fahrer mit der Mini-Kurbelwelle nicht einfach durch den Eurotunnel brausen kann, sondern ein Zollformular ausfüllen muss. Beim Verband der Logistikunternehmen sieht man das noch ganz entspannt. Zollformulare seien ja für Brummifahrer nichts Ungewöhnliches. Jede Krise eine Chance. Vielleicht ist es ganz heilsam, mal kurz innezuhalten, mal nachzudenken, ob es wirklich sinnvoll ist, keine Lager mehr zu bauen, sondern Ersatzteile kreuz und quer durch Europa zu fahren, bis sie gebraucht werden. Der Abschied der Briten wird kein leichter sein. Aber jetzt schon über Milliardenkosten und Arbeitsplatzverlust zu spekulieren, ist unseriös. Und es gibt ja auch Gewinner. Man denke nur an das Heer von Beratern und Anwälten, die jetzt die Unternehmen auf jeden möglichen Ausgang vorbereiten. Denn bislang verläuft die Trennung der Briten vor allem chaotisch. Und das ist für die Unternehmen viel schlimmer als jedes Zollformular.
Sabrina Fritz kommentierte. In Polen zeigen sich Politiker aller Parteien schockiert über den tödlichen Anschlag auf Danzigs Bürgermeister Adamowicz. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick heute mit Jan Hofer.
Gestern Abend war Adamowicz auf einer Benefizveranstaltung von einem Mann mit einem Messer niedergestochen worden. Heute starb der zuletzt parteilose Politiker in einem Danziger Krankenhaus. Als Reaktion auf seinen Tod gingen in Polen am Abend viele Menschen auf die Straße.
Gedenkmesse für den getöteten Bürgermeister Paweł Adamowicz in Warschau. An der Messe hat auch der polnische Ministerpräsident teilgenommen. Zuvor waren tausende Menschen in der Hauptstadt und in Danzig auf die Straße gegangen. Motto: Stopp dem Hass. Der gebürtige Danziger und frühere Regierungschef Donald Tusk würdigte Adamowicz. Ich verspreche dir heute, lieber Paweł, dass wir für dich unser Danzig, unser Polen und unser Europa von Hass befreien werden. Heute Nachmittag erlag der Bürgermeister seinen Verletzungen, die ihm ein 27-Jähriger mit einem Messer zugefügt hatte. Als Motiv gab er Rache an der früheren Regierung an. Der Täter befindet sich in Haft. Im Internet bekundeten Politiker aller Richtungen ihr Beileid und forderten einen besseren Umgang miteinander. Das war ein Schlag in unsere Gemeinschaft, in eine Gemeinschaft aller Menschen, die Gutes tun wollen. An diesem Tag, in diesem Moment, geschah das unvorstellbar Böse. Die Tat löste in Polen auch eine politische Debatte über Hassreden aus. Der heftige Streit zwischen der Opposition und der PiS könne zur Eskalation der Gewalt beigetragen haben, meinen Kritiker.
Nach gegenseitigen Drohungen zwischen der Türkei und den USA im Umgang mit der Kurdenmiliz YPG haben die beiden Präsidenten Erdogan und Trump heute miteinander telefoniert. Nach Angaben der Türkei ging es dabei auch um die Einrichtung einer sogenannten Sicherheitszone an der Grenze zur Türkei. Gestern hatte US-Präsident Trump der Türkei gedroht, sie wirtschaftlich zu zerstören, sollte sie die mit den USA verbündeten Kurden angreifen. An den Börsen überwiegt weiterhin die Skepsis. Der Dow Jones Index gab nach auf 23.909 Punkte, der DAX auf 10.856. Nicht nur der Brexit verunsichert die Anleger, sondern auch die Situation in China. Dazu aus Frankfurt Markus Gürne.
Schlechte Zahlen aus China lassen staunen, denn sowohl bei den Einfuhren ins eigene Land als auch bei den Ausfuhren, den Exporten, schwächelt das Reich der Mitte. 2018 war kein gutes Jahr für Chinas Wirtschaft. Im Dezember lag das Minus bei den Importen bei 7,6%, minus 4,4% bei den Exporten. Das hat viel mit dem Handelskonflikt mit den Vereinigten Staaten zu tun. So treffen die Streitereien der beiden Volkswirtschaften China und USA eben nicht nur die Finanzmärkte, sondern auch die Unternehmen, die Wirtschaft. Ob Autohersteller, die Ölindustrie oder der Rohstoffhandel. Wenn China schwächelt, leiden viele. Und am Ende eben auch Bürgerinnen und Bürger, ob Beschäftigte in den Firmen oder Kunden weltweit.
Haus an Haus, Grundstück an Grundstück. Und für jeden Quadratmeter muss eine Grundsteuer gezahlt werden. Die Berechnungsgrundlage für diese Steuer hat sich in Deutschland seit Jahrzehnten nicht verändert. Und das ist nicht mehr zeitgemäß und ungerecht. So urteilte das Bundesverfassungsgericht im Frühjahr vergangenen Jahres. Und so müssen bis Ende des Jahres 36 Millionen Grundstücke in Deutschland neu bewertet werden. Doch wie? Eine Aufgabe vor allem für Finanzminister Olaf Scholz. Und dabei stößt er auf Widerstand, wie sich heute erneut bei einem Treffen mit den Länderkollegen zeigte. Christian Feld über die Frage nach einer gerechten Besteuerung.
Nico Wetzel hat vor 10 Jahren ein Reihenhaus gekauft, nicht riesig, aber in der Großstadt Hamburg. Der Wert seiner Immobilie ist seit dem Kauf um mehr als die Hälfte gestiegen. Dass das bei der Berechnung der Grundsteuer künftig eine Rolle spielen könnte, will Nico Wetzel nicht einleuchten.
Ich realisiere den Gewinn ja nicht. Ich habe ja keinen Mehrwert. Ich habe das Geld ja nicht in der Tasche. Das hätte ich, wenn ich das Haus verkaufe. Ansonsten ist das ja ein reiner Buchwert. Habe ich ja nichts von. Deswegen kann man mir nicht die Kosten erhöhen für etwas, was ich noch gar nicht habe.
Wer zahlt demnächst wie viel Grundsteuer? Unklar. Sicher ist nur, dass sich etwas ändern muss. Die Berechnung der Grundsteuer basiert auf sogenannten Einheitswerten und die sind völlig veraltet. Im Westen zuletzt 1964 festgelegt, im Osten 1935. Im November hatte der Finanzminister 2 Modelle vorgeschlagen. Beim ersten zählen für den neuen Einheitswert vor allem Grundstücksfläche und Gebäudefläche. Beim wertabhängigen Modell dagegen werden zur Berechnung 5 Faktoren herangezogen: Grundstücksfläche, Wohnfläche, Bodenrichtwert, Baujahr, Netto-Kaltmiete. Informationen, die Immobilienbesitzer mit der Steuererklärung ans Finanzamt melden sollen, das ruft die Kritiker auf den Plan.
Es müssen ja in ganz Deutschland dann rund 36 Millionen Immobilien neu bewertet werden. Das ist ein großer Aufwand. Das kann nicht irgendein Computer tun, das müssen Menschen machen. Und das zusammenzufügen erfordert eben sehr viele Arbeitsstunden, sehr viel Zeit, sehr viele Beamtinnen und Beamte.
Sorgen die Grundsteuervorschläge von Olaf Scholz für überbordende Bürokratie? Das will man bei der SPD so nicht stehen lassen.
Auch bei dem Modell, was das Bundesfinanzministerium vorgelegt hat, ist schon erkennbar, dass die Bürokratie auf ein geringes Maß konzentriert werden soll.
Aus meiner Sicht ist dieses sogenannte Einfachmodell ein einfach ungerecht Modell, denn das würde dazu führen, dass ein Luxus-Apartment beispielsweise hier am Gendarmenmarkt genauso besteuert wird wie eine Doppelhaushälfte in Marzahn.
Der Verhandlungsdruck ist hoch. Es geht um 14 Milliarden Euro für Städte und Gemeinden. Am Abend in Berlin ist zwar von Kompromissbereitschaft die Rede, aber...
Ich habe auch heute deutlich gesagt, dass für mich beide Modelle im gegenwärtigen Zustand nicht akzeptabel sind. Und ich hatte den Eindruck, dass ich damit auch fast allen Kollegen aus dem Herzen gesprochen habe.
Ewig werden Immobilienbesitzer wie Nico Wetzel nicht auf mehr Klarheit warten müssen. Bis Ende des Jahres müssen Bund und Länder eine Einigung finden.
Wir bleiben im Inland. Die CDU will sich bei den Themen Wirtschaft und Sicherheit neu aufstellen. Noch einmal Nachrichten mit Jan Hofer.
Eine solche Neuausrichtung kündigte Parteichefin Kramp-Karrenbauer nach der Vorstandsklausur in Potsdam an. Sie forderte zugleich, die im Koalitionsvertrag vereinbarte Grundrente rasch einzuführen. Die CDU werde nicht einfach auf den Vorschlag von Bundesarbeitsminister Heil warten. Die Grundrente soll sicherstellen, dass Geringverdiener im Alter mehr haben als Menschen, die nicht gearbeitet haben. Die Frankfurter Anwältin Bascha Yildiz hat offenbar erneut einen Drohbrief erhalten, der mit NSU 2.0 unterzeichnet worden ist. Das Schreiben habe Daten enthalten, die nur aus einem Polizeicomputer stammen könnten, sagte sie der Süddeutschen Zeitung. Die Staatsanwaltschaft wollte sich nicht dazu äußern und verwies auf laufende Ermittlungen. Wegen eines ähnlichen Drohbriefs waren bereits Mitte Dezember mehrere Polizisten suspendiert worden. Bascha Yildiz hatte Opfer der rechtsextremen Terrorgruppe NSU vertreten, in einem anderen Verfahren auch islamistische Gefährder. Bundesumweltministerin Schulze hat den Start des neuen Verpackungsgesetzes als Erfolg gewertet. Es gilt seit Anfang des Jahres. Nach Angaben des Ministeriums beteiligen sich 70.000 Unternehmen mehr als bisher an den Kosten für Entsorgung und Recycling. An erster Stelle müsse aber das Ziel stehen, Verpackungsmüll zu vermeiden. Teil des Gesetzes ist ein öffentliches Register, in dem Unternehmen ihre Verpackungsmengen angeben müssen. Warnschreiks des Sicherheitspersonals an 8 deutschen Flughäfen dürften morgen die Reisepläne von mehr als 200.000 Fluggästen durcheinander bringen. Die Gewerkschaft Verdi will ihrer Forderung nach einem bundeseinheitlichen Stundenlohn von 20 Euro Nachdruck verleihen. An den Flughäfen Hamburg, Hannover und Bremen sollen die Warnstreiks ab Mitternacht beginnen. Bis zum frühen Morgen folgen auch Frankfurt am Main, Leipzig-Halle, Erfurt und Dresden sowie München. Dort sind allerdings nur die Kontrollen von Personal und Luftfracht betroffen. Bei der Handball-Weltmeisterschaft hat Deutschland den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde verpasst. Gegen Russland reichte es nur für ein Unentschieden.
Der Sieg war zum Greifen nahe, am Ende aber große Enttäuschung im deutschen Team. Nur 22-22 gegen Russland.
Es ging am Ende nur darum, das Spiel dann zu gewinnen. Und da waren die Russen sehr geduldig, sehr eiskalt in den entscheidenden Momenten, sodass sie dann doch das Unentschieden noch geholt haben.
Die deutsche Mannschaft lag in ihrem dritten WM-Spiel lange Zeit in Front. Der überragende Uwe Gensheimer zum 17-14, insgesamt 7 Tore durch den Kapitän. Nach der 3-Tore-Führung in der Schlussphase aber einige Ungenauigkeiten und Abspielfehler. Trotzdem das 22-21 durch Fabian Böhm. Hoffnung auf den dritten Sieg in Folge. Der Ausgleich allerdings postwendend. Mit dem Unentschieden verpasst das Team um Andreas Wolf den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde. Nach dem Spielverlauf ein verlorener Punkt. Deshalb die große Verärgerung. Bereits morgen das nächste entscheidende Gruppenspiel gegen die favorisierten Franzosen.
In der Tabelle liegt das deutsche Team damit hinter Frankreich, das die Gruppe A anführt. Auf dem dritten Platz folgt Russland, dahinter Brasilien, Serbien und Korea.
Als vor allem die reichen Länder Europas am Ende des 19. Jahrhunderts begannen, Afrika als ihr Eigentum anzusehen und sich die Länder des Kontinents als Kolonien einverleibten, begann eine düstere Ära der Ausbeutung. Die Weißen führten sich auf wie Gebieter und geboten den Schwarzen, sie auf Händen zu tragen. Sie nahmen den Menschen ihre Freiheit, plünderten rücksichtslos Rohstoffe für die eigene Wirtschaft und raubten Kunst und Kultur. In vielen europäischen Museen staunen bis heute Besucher über die Schätze aus Afrika. Die wenigsten wissen, viele der Exponate sind unrechtmäßig hier, von den einstigen Kolonialherren erbeutet. Ried von Petersdorf zur politischen Debatte über die geraubte Kunst.
Der Brachiosaurus, der war doch schon immer hier im Naturkundemuseum. Das weltweit größte aufgebaute Saurier-Skelett, ein Berliner. Obwohl, eigentlich stammt er aus Tansania, als die Region noch deutsche Kolonie war und die Herrschaft durchaus brutal. Jedenfalls mit der mehr oder weniger freiwilligen Hilfe der Einheimischen gelangten die kostbaren Knochen nach Berlin. Dass damals von Augenhöhe nicht die Rede sein konnte und die Herkunft kaum ein Thema war, das weiß auch der Generaldirektor.
Es ist absolut richtig, dass aus heutiger Sicht heraus Kolonialismus eine Unrechtsform ist.
Diese Ausstellung im Bode-Museum zeigt afrikanische Kunst, nicht etwa aus Afrika, nein, aus hiesigen Museen. Die sind voller Kunst, angeeignet, vorsichtig ausgedrückt, in der Kolonialzeit. Unerträglich sei das, protestierten einige, die Forderung nach Rückgabe wird hartnäckiger. Aber so richtig Furore machen diese beiden Experten derzeit, Benedikt Savoy und Felvine Sarr. Nicht nur Frankreich, auch Deutschland solle sein Verhalten ändern. Sie müssen sich einfach nur vorstellen, dass Malereien aus deutschen Kirchen im Senegal sind oder Kulturobjekte wichtig für die Identität, nicht hier, sondern im Senegal. Doch vielleicht sieht diese Skulptur aus dem Benin ihre Heimat wieder. Nicht mehr völlig ausgeschlossen. Die britische Kolonialmacht hatte bei einer brutalen Strafexpedition tausende Objekte geraubt und vieles weiterverkauft, auch an Berlin. Das Wort Hehlerware drängt sich auf. Jedenfalls, wie diese Figuren hierher gelangten, das wird nicht mehr verschwiegen. Es tut sich was.
Man redet darüber. Es ist kein Tabu mehr. Es ist kein Familiengeheimnis mehr. Als ich vor einigen Monaten sagte, ich möchte wissen, wie viel Blut an den Objekten klebt, haben einige geantwortet, es klebt da gar kein Blut oder was ist das für eine Übertreibung.
Das wird in sehr vielen Fällen Rückgaben bedeuten. Es wird in sehr vielen Fällen vielleicht Leihgaben bedeuten. Es wird in sehr vielen Fällen vielleicht die Zirkulation von Objekten auch bedeuten. Da müssen wir einfach offen sein.
Tansanias Regierung will den Saurier im Übrigen nicht zurück. Er gehöre doch allen. Aber wie er nach Berlin kam, das wird hier schonungslos beschrieben. Und das soll es bei anderen Exponaten auch geben. Eine Digitalisierung des Bestandes wird angestrebt, damit jeder Einblick hat. Geplant ist auch eine intensivere Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern. Deren Geduld wird also noch auf weitere Proben gestellt werden.
Kommen wir zu Sven Plöger. Über Unmengen Schnee und Lawinengefahr in Bayern haben wir zu Beginn der Sendung berichtet. Was bringt uns morgen das Wetter?
Es bringt tatsächlich Beruhigung. Auf jeden Fall mal in Sachen Neuschneepina. Allerdings auf der anderen Seite, die Lawinengefahr bleibt natürlich zunächst mal ungleich groß bis sehr groß. Das gilt es unbedingt an dieser Stelle nochmal zu sagen. Und wie das heute so gegen 19 Uhr in Lech am Arlberg aussah, möchte ich Ihnen mit diesem Video hier zeigen. Da war nämlich, also erstmal sieht man überhaupt gar nichts, so viel Wind und Schnee. Und jetzt müssen Sie hier mal hingucken. Da sind die Laternen, hier geht ein Kollege gerade mal kurz hinein. Und dann sieht man wieder, wie es heftig weiter schneit und stürmt. Marco Kaschuba war so nett, mir diese Aufnahmen zur Verfügung zu stellen. Und jetzt gucken wir auf die Schneeausbeute, denn das ist nach dieser gewissermaßen bestehenden Dramatik eine Beruhigung. Es gibt noch weitere Schneefälle, aber nur noch 1 bis 5 Zentimeter am Alpenrand, die dazukommen morgen. Richtung Erzgebirge sieht es ein bisschen anders aus. Da sind es nochmal 5 bis 10 Zentimeter, etwas weniger wieder hier Richtung Thüringer Wald. Da kommt nämlich nochmal eine neue Front, die man aktuell auf dem Radarfilm gar nicht sieht. Da sehen Sie noch die Schauer, die jetzt weniger und weniger werden, die aber hier nochmal gegen den Alpenrand gedrückt werden, erwartungsgemäß. Auf der Nachtkarte das Ganze zu sehen. Da ist aber auch zu sehen, dass dann neuer Regen, respektive hier in der Osthälfte dann auch Schnee aufgrund der tieferen Temperaturen ankommt. Das ist das, was sich dann auch nochmal aufsummiert am Erzgebirge. Und ganz wichtiger Faktor, die Temperaturen sinken hier in verbreiteten Landesteilen, gerade Richtung Bayern, teilweise Baden-Württemberg, zum Teil deutlich unter 0 Grad, 2, 3 Grad drunter. Da ist es jetzt durch das Tauwetter patschnass oder es liegt noch Schnee. Vorsicht, es kann wirklich gefährlich glatt werden. Morgen Vormittag gibt es dann weitere Schneeflocken im Osten, die mehr und mehr zu Regen werden. Nachmittags Anstieg der Schneefallgrenze, Erzgebirge 400, 500, hart 700 Meter. Im Süden sogar ein bisschen Sonnenschein. Temperaturen nach Südosten 2, 3 Grad, nach Nordwesten bis 7. Der straffe Wind über der Nordsee ist noch zu bemerken. Und die Aussichten zeigen am Mittwoch und Donnerstag im Süden mal mehr Ruhe. Im Norden kommt neues Gewölk an. Also nochmal, Lawinengefahr, Pina, bleibt aber groß, trotz nachlassenden Schnees.
Danke, Sven Plöger. Ja, und angesichts der Schneemassen im Moment mag man es kaum glauben. Die Gletscher in den Alpen sind nicht nur in Gefahr, sondern ihr Ende nur noch eine Frage der Zeit. Alpendämmerung, Europa ohne Gletscher, heißt denn auch die gleich folgende Reportage. Das Nachtmagazin mit Susanne Stichler meldet sich um 0.30 Uhr und ab morgen begrüßt sie hier Ingo Zamperoni. Ihnen und ihm eine gute weitere Woche. Tschüss.